Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Recht einfach erklärt, deinem Wissenspodcast zu rechtlichen Themen. Mein Name ist Pierre-Daniel Wittmann und in dieser Folge geht es um das Web 3. Wenn du meinen Podcast regelmäßig verfolgst, dann ist dir sicherlich aufgefallen, dass es in den letzten zwei Folgen um das Thema Künstliche Intelligenz und ChatGPT ging. Heute wollen wir uns mal einem anderen Thema widmen, und zwar dem Web 3, einem ebenso spannenden Thema, was 2022 ja sehr populär war in den sozialen Medien und was auch 2023 ein sehr wichtiges Thema ist. Viele Unternehmen, unter anderem Porsche, treiben ihre Web3-Projekte kräftig voran, und mit diesen Projekten sind natürlich jede Menge rechtlicher Fragen verbunden. Und um diesen Fragen näher auf den Grund zu gehen, habe ich Nike Schmidt eingeladen. Nike beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit dem Urheberrecht und war lange Zeit bei der GEMA für die Verhandlung von Lizenzverträgen zur Verwendung von Musik zuständig. Seit dem letzten Jahr hat sie sich selbstständig gemacht und berät Unternehmen und Einzelpersonen zu rechtlichen Fragestellungen mit dem Web 3, die mit dem Web 3 zu tun haben, oder mit NFTs. Und zugleich ist Nike Mitglied in zwei sogenannten Decentralized Autonomous Organizations oder kurz DAOs und berät auch diese zu rechtlichen Themen. Liebe Nike, ich begrüße dich ganz herzlich bei mir im Podcast und freue, dass du dir die Zeit genommen hast, mir ein paar Fragen zu beantworten.
Hallo, freue mich hier zu sein heute.
Ich hatte es anfangs schon gesagt, du hast dich seit letztem Jahr selbstständig gemacht und hast das Web 3 in dein Herz geschlossen. Wie kam es denn dazu? Also was fasziniert dich so sehr an dem Web 3, dass du dich mit deiner Rechtsberatung darauf spezialisiert hast?
Ja, da kommen eigentlich so zwei Sachen zusammen. Also mir ging es so, wie es wahrscheinlich vielen geht. Das erste Interesse hatte ich natürlich aus einem Investmentgedanken heraus, indem ich halt einfach in Kryptowährungen investiert habe, schon vor einer ganzen Weile. Und aber das eigentlich eher so als Privatperson natürlich. Und gleichzeitig habe ich aber mich natürlich auch mit der Technologie dahinter befasst und finde die ganze Blockchain-Technologie einfach super faszinierend. Und dann kam einfach dieser ganze NFT-Hype auf und dann bin ich da halt auch mit eingestiegen. Und als Anwältin, ich weiß nicht, dir geht's wahrscheinlich auch so, schaut man halt doch nochmal auch anders auf die Sachen drauf. Und als ich dann meinen ersten NFT gekauft habe, hat sich mir direkt die Frage gestellt, ja okay, das war super schön von so einer Künstlerin gestalteter NFT. Und da habe ich mich natürlich sofort gefragt, was kann ich jetzt damit machen? Und dann habe ich also festgestellt, dass das alles noch sehr, rudimentär und sehr wilder Westen ist. Und so ging das dann eigentlich los, als ich dann nämlich angefangen habe, weiter in die Communities irgendwie einzubringen und dann immer gesagt habe, dass ich Anwältin bin und auch Urheberrecht mache, dann kamen immer mehr Fragen und ich habe mich dann selber auch noch viel mehr vernetzt, auch mit anderen Anwälten, die auch in dem Bereich tätig sind. Und so so ging das dann irgendwie los. Und von meinem beruflichen Hintergrund, hast du ja schon erklärt, also ich bin Urheberrechtlerin von Haus aus und habe 10 Jahre bei der GEMA gearbeitet, habe dort hauptsächlich Lizenzverträge für die Nutzung für Musik eben verhandelt und war halt in der Funktion sozusagen auch schon immer am Puls der Zeit und am Puls der neuen Technologie. Die Musik ist ja sozusagen immer die erste Branche, die so neue Trends irgendwie aufnimmt und neue Technologien nutzt. Und dementsprechend war das irgendwie schon im Web 2 für mich immer so das Thema. Also ich habe damals diese ganzen neuen, damals noch neuen Nutzungsarten, die heute selbstverständlich sind, ja Downloads und Streaming, die ersten Spotify-Verträge verhandelt und so weiter. Das heißt, schon dieses ganze Internet, die Entwicklung mit begleitet und jetzt irgendwie war das quasi so fast schon konsequent, dass ich mich jetzt mit diesem Web 3 und dieser neuen Blockchain-Technologie halt auch beruflich befasse. Und irgendwann habe ich dann einfach auch den Entschluss gefasst, nachdem die Mandate immer mehr wurden und es immer interessanter wurde, einfach den Entschluss gefasst, mich dann auch selbstständig zu machen und mich Vollzeit dem ganzen Thema zu widmen. Ja, so bin ich hierher gekommen.
Und würdest du sagen, dass die Erfahrungen, die du bei der GEMA mit den Lizenzverträgen gesammelt hast, dass dir das sozusagen viel gebracht hat oder viel bringt im Hinblick auf Lizenzvereinbarungen, die man jetzt beim NFT-Projekten abschließen muss und erstellen muss?
Ja, auf jeden Fall. Also das würde ich auf jeden Fall sagen. Also es gibt ja, und da werden wir sicherlich noch viel drüber sprechen in diesem Podcast, viele ungeklärte Rechtsfragen, viele Bereiche, wo noch nicht so viel klar ist, aber im Urheberrecht ist ja ziemlich klar eigentlich, also die Regelungen, die gelten ganz normal sozusagen, auch wenn viele das am Anfang nicht wahrhaben wollten. Also auch Web 3 ist kein rechtsfreier Raum. Und sobald sich es eben um ein urheberrechtlich irgendwie geschütztes Werk handelt, oder gelten eigentlich die ganz normalen Regelungen. Und insofern sind sozusagen Lizenzvereinbarungen jetzt auch im Web 3-Bereich natürlich jetzt nicht so anders als im normalen, sag ich mal, Web 2-Umfeld. Insofern hat mir das auf jeden Fall natürlich extrem, extrem viel gebracht, weil ich einfach sehr viel Erfahrung damit habe.
Bevor wir tatsächlich so ins Detail gehen mit Lizenzverträgen, vielleicht nochmal so eine Metaebene drüber. Wenn jetzt ein Unternehmen ein Web3-Projekt umsetzen will, dann sollte sich ja bestimmte Themen überlegen, also rechtliche Themen, die man dann so nach und nach abhakt. Was würdest du denn sagen, sind so die Top-Themen, die man auf jeden Fall auf der Liste haben sollte?
Ja, gute Frage. Und das sind tatsächlich auch so die Fragen, die mir im Alltag gestellt werden von Mandanten. Und also ich würde sagen, so die Top 3 ist auf jeden Fall das Thema Regulierung. Also erstmal zu schauen, was habe ich eigentlich für einen Token oder was möchte ich eigentlich machen? Ist es ein NFT-Projekt? Was soll der Token können? Beziehungsweise was soll der Käufer oder die Käuferin nachher damit tun können? Geht es in Richtung Investment, ist es eher so in Richtung Finanzprodukt oder ist es eher so ein Zugang zu einer Community, also mehr so mit Schwerpunkt Utility? Also das ist so das erste, also Stichpunkt Regulierung, wie ist der Token reguliert? Das zweite ist halt, ja, standardmäßig würde ich schon fast sagen, Verbraucherdatenschutz, also alles, was man sonst im E-Commerce-Bereich halt beachten muss, muss man halt auch hier beachten. In der Regel verkaufen ja Unternehmer an Verbraucher. Insofern sind halt die Regeln zu beachten. Widerrufsrecht, Gewährleistungsrechte und so weiter und Datenschutzhinweise. Und das dritte ist natürlich die IP-Strategie, die ich habe oder die ich fahren möchte mit dem Projekt. Also man muss sich halt schon sehr gut überlegen, wenn ich ein NFT habe, der durch ein urheberrechtlich geschütztes Werk in irgendeiner Form repräsentiert wird, und oft sind es ja Bilder oder schöne ansprechende Designs oder die berühmten Affenbilder oder so, dann muss ich mir ja die Frage stellen, okay, habe ich die selber entworfen oder habe ich da einen Designer oder einen Künstler beauftragt? Und dann muss ich mir die Frage stellen, habe ich überhaupt die Rechte, um den NFT rauszugeben? Und also das ist die eine Frage, und dann muss ich noch viel wichtiger fast mir die Frage stellen, was soll denn der Käufer oder die Käuferin damit tun können? Also wie weitgehend möchte ich denn die Rechte behalten, möchte mir die Verwertung vorbehalten, oder wie weitgehend möchte ich dem Käufer oder der Käuferin Rechte einräumen? Also darf man das vervielfältigen, ausdrucken, auf ein Poster ziehen? Darf man es auch, also darf man es nur privat nutzen zum Beispiel, oder darf man es auch kommerziell auswerten? Das sind so die Fragen, die man sich stellen sollte. Und wie gehe ich mit meinem Markenrecht um und so weiter? Also das sind so die IP-strategischen Fragen. Und natürlich das Steuerrecht nicht vergessen.
Und sowas Übliches wie allgemeine Geschäftsbedingungen, wie wichtig würdest du das einordnen in diesen ganzen Web3 und NFT-Projekten?
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, es ist ja kein rechtsfreier Raum, und es ist halt E-Commerce, es findet halt online statt, und Dementsprechend muss ich genauso AGBs zur Verfügung stellen, wie ich sonst eben auch mache, wenn ich irgendwas verkaufe. Und auch auf Deutsch, wenn ich den deutschen Markt irgendwie bediene. Und insofern berate ich immer dazu, allgemeine Geschäftsbedingungen zu haben.
Wie würdest du, wenn du dir jetzt mal so die aktuellen Web3- und NFT-Projekte anschaust, das einordnen? Also wie viel von diesen ganzen rechtlichen Themen werden tatsächlich umgesetzt und wo bestehen da die Lücken? Also würdest du sagen, dass da diese Awareness, diese Themen irgendwie präsent sind bei den Unternehmen, die solche Projekte starten und durchführen? Oder würdest du sagen, da gibt es noch viel zu tun?
Ja, ich glaube, es ist so gut durchgemischt. Also ich glaube, es gibt schon Unternehmen, die da sehr sorgfältig sind und die das gut machen. Aber es gibt, also gerade auch international, es sind ja vor allem viele US-Projekte, die da vielleicht ein bisschen hemdsärmeliger teilweise rangehen. Und also ich habe schon Terms and Conditions durchgelesen, also die eigentlich mehr Verwirrung als Klarheit gestiftet haben. Also mir war dann hinterher nicht klar, was man jetzt eigentlich damit tun kann und welche Rechte die jetzt haben und welche Rechte ich habe. Und also da ist auf jeden Fall noch viel zu tun, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Aber ich habe auch schon Projekte gesehen, da ist das wunderbar geregelt. Also da hat sich offensichtlich ein Jurist große Mühe gegeben, das ordentlich zu machen. Aber ja, ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben.
Ich habe das bei diesem Porsche NFT-Projekt mitbekommen, wie das so gelaufen ist, dass man sich da irgendwie anmelden musste, um irgendwie auf so eine Warteliste zu kommen. Und da musste man sich in diesen Discord-Channel einloggen und da schauen, was da passiert, oder bestenfalls auch noch parallel bei Twitter schauen, was da so gepostet wird. Und das natürlich sind so verschiedene Kommunikationskanäle. Und das ist jetzt so ein bisschen komplizierter aufgesetzt, nach meinem Eindruck, als wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie ein Produkt bei eBay oder bei Amazon kaufe. Also diese Projekte sind ja so ein bisschen komplizierter aufgesetzt. Würdest du sagen, dass das auch entsprechend die rechtliche Umsetzung solcher Projekte auch schwerer macht? Also beispielsweise bei den AGB, dass man da sicherstellt, dass die Beteiligten, die Kunden, dass sie das auch wirklich sehen, die AGBs, die also lesen und akzeptieren? Oder würdest du sagen, ja, das ist eigentlich vergleichbar mit einem Amazon-Kauf und das ist auch so einfach umzusetzen?
Ja und nein. Also ja, klar, es ist natürlich in dem Web3-Space so ein bisschen anders. Also man geht da nicht klassisch so auf eine Webseite, man geht jetzt nicht auf irgendwie Amazon.com oder wo auch immer man da hingeht, sondern man, wie du sagst, ja, man schaut halt irgendwie auf Twitter, man schaut auf dem Discord vorbei. Und das heißt, die Informationen sind irgendwie weit verstreut, die man sich da zusammensuchen muss. Und oftmals ist es ja auch Teil des Hypes, ja, dass da erstmal gar nicht so viel kommuniziert wird, sondern dass erstmal nur so ein bisschen Hype geschürt wird und dass dann erstmal so nach und nach die Infos rauskommen, was eigentlich genau Gegenstand des Münz sein wird und so, ja, also das stimmt schon. Und also je nachdem, also meistens läuft der Mint ja dann doch über irgendeine Webseite, wo man dann seine Wallet verbindet, und spätestens da müsste dann irgendwo für den Verbraucher oder die Verbraucherin halt ersichtlich sein, was denn die Konditionen dieses Kaufs sind. Das heißt also, eigentlich, wenn man es ganz ordentlich macht, muss man da eben diese ganzen Informationen reinpacken, die das EGBGB und das BGB eben vorschreiben. Und man müsste dem Verbraucher, der Verbraucherin auch die Möglichkeit geben, da den Haken zu setzen, um sich auch abzusichern, dass sie es auch gesehen haben. Sie müssen zustimmen aktiv. Und im Grunde muss man am Ende auch dafür sorgen, dass sie die AGBs auch zur Verfügung gestellt bekommen. Das heißt, man muss ja eigentlich nach 126b BGB auch auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung stellen. Das macht man ja meistens mit so einer Bestellbestätigungs-E-Mail, wo man dann das PDF ranhängt. Ein PDF genügt ja der Form. Und das sehe ich ehrlich gesagt bei den wenigsten bei den wenigsten Web3-Projekten so passieren, weil das ja eben genau Sinn der Sache ist, dass man nicht irgendwie seine, dass man sich eben kein, also dass man nicht seine E-Mail-Adresse angibt, dass man eben nicht ein Konto anlegt, sondern dass man sich eben mit seinen eigenen Daten, sozusagen mit seiner eigenen Wallet verbindet und halt nicht einen Account bei dem Anbieter hat. Also das ist alles immer so ein bisschen im Widerspruch zu dem Vibe, den Web3 haben möchte, also Datensouveränität und so weiter. Und aber die Vorschriften gelten halt trotzdem. Und man kann sich dann natürlich auch kreative Wege überlegen, indem man das irgendwie in den Mint-Prozess zum Beispiel einbaut. Das habe ich bei einer Mandantin gemacht, dass halt irgendwie so ein Fenster aufpoppt und man halt nicht weiterkommt, wenn man nicht die AGBs akzeptiert hat und die dann auch gleich runtergeladen hat. Ja. Das muss man dann halt im Hintergrund auch irgendwie dokumentieren. Ja. Dass man es irgendwie zuordnen kann und aber man, also ja, es ist schon eine Herausforderung und aber ja, es gibt schon Wege, das zu machen. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, die meisten, die jetzt irgendwie einsteigen in solche Web3-Projekte, also es gibt natürlich die OGs, die Leute, die jetzt irgendwie seit einer Weile schon in dem Bereich unterwegs sind, die stören sich da vielleicht dran, dass man da irgendwie seine E-Mail-Adresse angeben muss und so. Aber ich glaube, die Leute, die jetzt erst anfangen, sich damit zu beschäftigen, die sind sich sehr gewöhnt. Ja, also es ist vielleicht auch so ein bisschen eine Art vertrauter Prozess, den man den Leuten da auch an die Hand geben kann. Also insofern kann man es als Komplikation betrachten, aber man kann es auch irgendwie als Chance sehen, den Leuten irgendwie so einen vertrauten Prozess an die Hand zu geben und auch ein bisschen eher Sicherheit und gerade mit den ganzen Skandalen, die so abgehen im Hintergrund, einfach auch so ein bisschen.
Wollte ich gerade sagen. Ja. Mit FTX geben, und so weiter.
Genau, dass das alles mit rechten Dingen zugeht.
Ja. Ja, ich denke, da sind die Leute ganz froh, dass es da so Prozesse gibt, die sie irgendwie auch aus anderen Ecken kennen. Ja, genau. Ja. Die Verbraucherschutzbehörden, haben die eigentlich dieses Thema Web3, NFT irgendwie auch im Blick oder beschäftigen sich die sich damit momentan überhaupt nicht? Weißt du dazu irgendwas?
Also ich habe schon verschiedene Verbraucherschutzbehörden gesehen, die tatsächlich Informationen dazu bereitstellen, also die das erklären und die einfach ein bisschen erklären, was überhaupt Blockchain und Kryptowährungen, was es damit auf sich hat und so weiter und welche Rechte man hat und so, das habe ich jetzt schon bei einigen Verbraucherschutzzentralen gesehen, dass wir jetzt irgendwelche behördlichen Maßnahmen gehabt hätten, das wäre mir jetzt neu, ehrlich gesagt. Ich glaube, die schauen sich das jetzt auch erstmal an.
Alle sprechen ja davon, dass man das Web3 so ein bisschen userfreundlicher machen muss. Mhm. Also so wie man das jetzt zum Beispiel bei Facebook oder Instagram oder so kennt, also dass man einfach einen leichten Zugang dazu hat und weiß, wo kann man irgendwie auch seine persönlichen Angaben ändern und so weiter. Also das, ich glaube, das dauert ja noch so ein bisschen, bis wirklich so die breite Masse verstanden hat, was das Web 3 ist und sich da auch irgendwie mit auseinandersetzt. Ne? Das dauert einfach so eine Zeit aus meiner Sicht.
Ja. Absolut, ja. Also ich meine, die User Experience, die ist momentan ja fürchterlich, ehrlich gesagt, ja. Also man kann da auch von keinem erwarten, dass er irgendwie momentan 27 verschiedene Wallets hat und versteht, wie das alles funktioniert und was er wo verbinden muss und welchen Token er wohin schieben muss und wie man einen Token bridged, also zu einer anderen Blockchain und so weiter. Also das kann man von einem normalen Verbraucher nicht verlangen. Also da kann auf jeden Fall noch einiges besser werden, das sehe ich auch so. Und es wird auch nötig sein, um es einfacher zu machen für alle.
Wenn wir uns jetzt mal das NFT anschauen, was würdest du sagen? Also viele sagen, es gibt viele Erklärungen dafür, was das ist, aber jetzt von der rechtlichen Perspektive aus, wie würdest du ein NFT beschreiben? Was habe ich, wenn ich ein NFT erwerbe? Was kann ich damit anstellen? Wie kann man das irgendwie rechtlich ausdrücken oder einordnen?
Mhm. Ja, das ist eine total gute Frage und das, also da geht immer vieles durcheinander. Also ich glaube, so im umgangssprachlichen Gebrauch hat sich das jetzt so eingebürgert, dass man das NFT quasi das Bild ist, das man kauft. Ja, also das wird ja irgendwie, wenn man sagt, ich habe den NFT gekauft und dann denkt man, das ist das Bild. Ja, aber eigentlich ist der NFT ja der Token, der dahinter steht, also der Smart Contract in dem jeweiligen technischen Standard eben, also ein Stück Code eben, ja. Und das wird nur repräsentiert durch das Bild, das irgendwo als Metadatum irgendwo dezentral meistens auf dem IPFS, dem Interplanetary File System irgendwo gespeichert ist und das eigentlich nicht das NFT ist, sondern halt einfach nur Teil der Metadaten. Und das geht schon so ein bisschen durcheinander. Und was auch durcheinander geht, ist, dass man denkt, so man hat jetzt irgendwie das Kunstwerk erworben, aber man hat im besten Fall halt nur so ein paar Rechte dran erworben. Also nicht das zugrunde liegende Asset, sondern eben nur Rechte oder eine Lizenz daran. Und so ganz simpel rechtlich betrachtet, also es ist auf jeden Fall, ein NFT ist auf jeden Fall keine Sache, es ist halt nun mal kein körperlicher Gegenstand. Es ist wahrscheinlich ein digitales Produkt, also digitale Produkte sind jetzt seit dem 01.01.2022 auch geregelt im BGB, also das sind die 327 folgende. Da hat der deutsche Gesetzgeber ja so einen Überbegriff geschaffen. In der Richtlinie heißt das digitale Inhalte oder digitale Dienstleistungen. Und man wird es wohl als digitalen Inhalt, also sowas wie ein Software, Audio oder Videodatei, sehen können. Und dementsprechend hat man, also da es keine Sache ist und man kein Eigentum erwerben kann, also im rechtlichen Sinne an Dingen, in Anführungszeichen, die keine Sachen sind, hat man halt auch kein Eigentum, sondern man hat eben nur gewisse Rechte daran. Und es auch Daten, also wenn man sagt, okay, es sind aber immerhin Daten, ja, irgendwie, auch an Daten kann man ja kein Eigentum erwerben. Das heißt, das ist so ein bisschen die rechtliche Einigung.
Wie geht man dann mit dieser gewissen Unsicherheit um? Also insbesondere bei der Formulierung von allgemeinen Geschäftsbedingungen beziehungsweise Lizenzvereinbarung. Also gibt es da schon irgendwelche guten Lösungsansätze, wie man diese NFTs trotzdem abbilden kann, obwohl man es nicht so ganz klar rechtlich einordnen kann?
Ja, also man muss es halt als das beschreiben, was es halt ist. Ja, also um halt das Ganze transparent zu machen, muss man eben sagen, dass also welche Rechte man am Ende daran hat, ja, an dem Bild am Ende. Ja. Aber es ist eigentlich nicht so. Ich sehe es als nicht so problematisch an. Wie gesagt, man hat jetzt diese Regelung im BGB, dass es diese digitalen Produkte gibt und daran knüpfen sich ja auch verschiedene Verbraucherschutzvorschriften, verschiedene Gewährleistungsrechte und so weiter. Und sehe ich als nicht so problematisch an. Ich glaube, also es ist halt natürlich problematisch, weil sich das jetzt umgangssprachlich schon so ein bisschen so festgesetzt hat, dass das irgendwie, ja, so, dass das NFT eben dieses Bild ist. Ja. Und das ist, glaube ich, eher so ein bisschen so aus urheberrechtlicher Sicht, das ist eher so das Problem, das ich am meisten wahrnehme, ehrlich gesagt.
Ja, damit hat es ja letztlich angefangen mit diesen Affenbildern. Und wahrscheinlich kommt dann daher diese Assoziation. Ja. Und aber letztlich ist NFT ja auch, also zumindest was ich von anderen höre, die sich damit beschäftigen, auch ein austauschbarer Begriff. Also letztlich könnte ich auch einen anderen Begriff wählen, wobei es dann trotzdem immer noch dieselbe Sache beschreiben würde. Aber wie du schon sagst, wahrscheinlich ist die beste Variante einfach dieses Gut, was ich dort erwerbe, so zu beschreiben, wie es auch beworben wird und um es irgendwie möglichst auch frei zu halten von ganz bestimmten Begrifflichkeiten. Genau. Wenn wir haben ja vorhin erwähnt, einmal Lizenzvereinbarung und allgemeine Geschäftsbedingungen. Das können jetzt nicht alle Zuhörerinnen und Zuhörer so gut einordnen. Müssen sich das die Zuhörerinnen und Zuhörer so vorstellen, dass das irgendwie zwei verschiedene Dokumente sind, die sie dann im Zuge von so einem NFT- bzw. Web3-Projekt akzeptieren müssen? Oder ist es eher so vorzustellen, das ist praktisch ein Dokument und das enthält alle Regelungen, also sowohl was den Erwerb dieser Güter angeht, als auch die Rechte, die ich eingeräumt bekomme.
Ja, genau. Also für den Käufer ist es gar nicht so kompliziert tatsächlich, wenn man das alles einfach in die allgemeinen Geschäftsbedingungen aufnehmen kann. Wenn man da einfach sehr genau reinschreibt, wie dann die Lizenz aussieht, die man damit bekommt. Also das ist auch Usus und das wird eigentlich auch bei allen Projekten, die ich so sehe, so gemacht, auch im internationalen Vergleich. Das kann man da alles mit aufnehmen. Also es ist nicht so, dass man da jetzt irgendwie großen Papierkrieg anfängt oder so, sondern das meiste geht über allgemeine Geschäftsbedingungen. Und also man muss da nichts unterschreiben oder irgendwas halt irgendwo mal einen Haken setzen. Aber ansonsten ist es jetzt nicht komplizierter, als wenn man sonst irgendwo online was kauft.
Jetzt gibt es ja auch, wie du anfangs gesagt hast, auch diese Überlegung, habe ich jetzt hier eventuell irgendwie so ein Finanzprodukt und muss ich dann irgendwie so besondere Prozesse vorhalten, so ein KYC-Prozess zum Beispiel. Ich glaube, im Porsche-Projekt war das auch so. Gibt es dazu denn irgendwie so eine Leitlinie, wann man sagen kann, okay, dieses Projekt oder dieses Gut, was ich dort erwerben kann, das ist irgendwie als Finanzinstrument einzuordnen? Da gibt es ja, glaube ich, auch eine Verordnung auf EU-Ebene.
Für zwei Verordnungen. Ja. Und so ganz grob kann man es halt so unterteilen. Also man muss sich halt überlegen, okay, wenn ich den Token erwerbe, also den NFT, was erwarte ich dann oder was wird mir versprochen oder was soll der können? Ja, einfach gesagt. Und wenn ich den als Investment bewerbe, wenn ich bewerbe, dass der irgendwie im Wert steigt und dass der also so ähnlich wie ein Wertpapier eben zu sehen ist, dass man irgendwie Anteile kauft oder dass man also wie gesagt, ja, dass man halt irgendwie eine Wertentwicklung der erwartet und eben nicht ausgeschlossen wird und im Gegensatz zu einem nicht als Finanzinstrument regulierten NFT, der halt eben das alles nicht verspricht, sondern eben nur sozusagen als keine Ahnung, Membership oder als Ticket oder als Gutschein oder so fungiert und eben jetzt überhaupt nicht zu erwarten ist, dass der im Wert irgendwie steigt, dann bin ich, was das angeht, schon mal auf der sichereren Seite.
Aber das heißt, nicht jedes, also nicht bei jedem NFT-Projekt muss ich sofort irgendwie bei der BaFin anrufen oder irgendwie eine E-Mail schreiben und sagen, ich habe hier eventuell ein Finanzprodukt und ich brauche deine Erlaubnis, dass ich es tun kann. Das muss man dann, sagen, im Einzelfall klären, wie die Juristen immer so schön sagen.
Also muss ich, wie gesagt, genau anschauen, ja, und es gibt ja auch immer wieder Richtlinien, die rausgegeben werden von den entsprechenden Ministerien und so weiter, die da ein bisschen Klarheit bringen, und die BaFin äußert sich ja auch regelmäßig zu solchen Fragen, also da muss man sich halt gut anschauen, was die dazu sagen, und das entwickelt sich ja auch laufend weiter. Und aber es ist nicht so, dass man jetzt mit jedem NFT-Projekt irgendwie sofort ein Finanzprodukt hat und eine Zulassung da irgendwie von der BaFin braucht. Also das ist auch wieder nicht der Fall. Ja.
Und wie ist es jetzt irgendwie so eine Lizenzvereinbarung? Also könnte man demjenigen, der dieses NFT erstellt, könnte man da davon ausgehen, dass der irgendwas urheberrechtlich Relevantes schafft? Also irgendwas, was tatsächlich unter das Urheberrecht, unter den Urheberrechtsschutz fällt und ich dann entsprechend als Verkäufer entsprechende Nutzungsrechte an diesem NFT einräume gegenüber dem Käufer? Oder was ist jetzt so, was würdest du sagen, ist jetzt urheberrechtlich zu regeln in so einer Lizenzvereinbarung?
Also es sind zwei verschiedene Lizenzvereinbarungen sozusagen. Also ich muss einmal eine Lizenzvereinbarung mit demjenigen oder diejenigen haben, die das ursprüngliche Werk erstellt hat. Also wenn ich jemanden beauftrage, ein schönes Design zu machen für meine Affenkollektion, ja, dann muss der oder diejenige eben eine Lizenzvereinbarung haben. Die muss ja angemessen vergütet werden. Es muss ja klar sein, welche Rechte ich nachher daran habe als Verkäufer. das würde ich auch dringend empfehlen. Also oft ist es halt so, dass man halt, dass man irgendjemanden auf Twitter irgendwie getroffen hat und dann macht der mal irgendwie so ein Design und dann war es irgendwie klar, ja, man bezahlt dann schon irgendwas und so, und aber das passt dann schon. Also ich habe da schon die wildesten Geschichten gehört. Das, also würde ich dringend von abraten. Also ich würde immer dazu raten, dass man das ordentlich mit einem Vertrag irgendwie regelt, weil man ja auch selber sich absichern muss, dass wenn man selber dann die Rechte weitergibt, dass man die Rechte auch wirklich hat. Ja. Und man bezahlt ja auch dafür, das heißt, man sollte sich da schon sicher sein, was man hat, und man sollte auch sicher sein, dass man die Rechte exklusiv hat, ja, damit nicht derjenige oder diejenige, der dieses Kunstwerk entworfen hat, danach hat es selber noch parallel irgendwie verwertet, ja. Also das sollte man halt schon alles irgendwie gut bedenken und halt ordentlich regeln. Und das ist ja auch keine, also das ist auch keine Rocket Science, aber man muss es halt machen, so. Und also das ist sozusagen die eine Lizenzvereinbarung, und die andere ist halt die, die man am Ende in seine AGBs reinschreibt, wo man halt dem Käufer oder der Verbraucherin genau sagt, was sie jetzt genau tun können mit dem Bild, also mit dem urheberrechtlich geschützten Werk. Also dürfen sie es auf ein T-Shirt drucken, auf eine Tasse, auf ein Poster ziehen? Darf man es als Profilbild verwenden? Darf man es vielleicht sogar bearbeiten? Darf man es kommerziell nutzen? Also auch so ein bisschen, fast schon ein Paradigmenwechsel, der da teilweise stattfindet im Web3-Space. Also es gibt ganz viele große Kollektionen, die die Rechte total rausgeben, also sehr freigebig sind damit. Also das ist eigentlich eher so im Gegensatz zu wie man sonst Rechte verwertet, versucht man möglichst kleinteilig und möglichst irgendwie sich alles Mögliche vorzubehalten. Aber ich habe das jetzt schon bei einigen Kollektionen gesehen, die halt tatsächlich ganz freigebig die Urheberrechte rausgeben und sagen so, nee, ihr könnt damit machen, was ihr wollt, und zwar privat, aber auch kommerziell. Das heißt, man kann jetzt mit seinem Bored Ape auch einen Film produzieren, man kann ein Musikvideo machen, man kann Bücher über die Charaktere schreiben, man kann den bearbeiten, also die sind ja auch nur so Köpfe, beziehungsweise so Teil des Oberkörpers sozusagen. Man kann dem dann auch irgendwie den restlichen Körper verpassen und so weiter. Also das ist eigentlich schon ungewöhnlich, dass man da so freigebig ist. Und es wird auch sicherlich interessant sein, zu beobachten, wie sich das entwickelt. Ja, vor allem wenn die Investitionen größer werden und wenn der Markt größer wird, und dann, das ist ja immer so eine Tendenz, wenn dann viel Geld im Spiel ist, dann ändert sich ja doch manchmal nochmal die Meinung dazu. Also es wird auf jeden Fall spannend sein, zu beobachten.
Aber du hast ja auch gesagt, dass wenn ich jetzt so ein NFT erwerbe, dann erwerbe ich ja in dem Sinne nur diesen Token und jetzt eigentlich nicht jetzt direkt dieses Bild oder dieses Werk, was da dahinter steckt. Das heißt, der Künstler oder derjenige, der dieses Bild erstellt, der könnte ja das theoretisch wahrscheinlich irgendwie austauschen, ne, gegen ein anderes Bild. Muss man das auch in irgendeiner Form dann in diesen Vereinbarungen berücksichtigen, dass man da, also ne, was jetzt Schadensersatz und so weiter angeht, dass man da irgendwie das regelt? Weil ich meine, wenn ich jetzt sowas kaufe wie so ein Bild, gut, der Wert, der ist sehr volatil, der steigt und sinkt, aber wie kann man sich dagegen absichern, dass man nicht plötzlich etwas hat in seiner Wallet, was eigentlich gar nicht so werthaltig ist?
Ja, das ist ein total guter Punkt. Also gerade weil die Daten ja auch nur dezentral gespeichert sind, also die sind ja nicht, die habe ich ja nicht tatsächlich physisch. Ja? Ich habe nur den Zugriff darauf. Und da kommen aber wieder die neuen Vorschriften über die digitalen Produkte ins Spiel. Also ich kann auch bei digitalen Produkten jetzt, also je nachdem, man muss halt schauen, welchen Vertrag habe ich, also habe ich einen Kaufvertrag, ist es eine Schenkung oder was genau ist es? Und dann gelten aber auch da jetzt Gewährleistungsrechte und die ganzen Haftungsvorschriften, Schadensersatz und so weiter. Also das kann ich dann schon verlangen. Also ich bin da jetzt nicht rechtlos gestellt als Käufer oder als Erwerber dieses NFTs, sondern ich habe da schon Rechte, und wenn ich eben diese Nummer, also die sind ja meistens durchnummeriert in den Kollektionen, und wenn ich diese Nummer erworben habe mit den und den Eigenschaften, dann habe ich auch Anspruch darauf, dass ich diesen NFT mit diesen Eigenschaften eben auch tatsächlich habe und nicht oder halt nutzen kann und dass der nicht einfach ausgetauscht werden kann gegen ein Katzenbild oder was auch immer. Also da bin ich dann rechtlich schon abgesichert. Aber das ist ein total guter Punkt, weil es ist tatsächlich ja technisch relativ einfach, Metadaten auszutauschen. Also es ist jetzt ist nicht so, wie sich das oft viele vorstellen. Ja, das ist dann irgendwie in den Smart Contract fest verankert, dass man es unveränderlich auf der Blockchain gespeichert hat. Naja, so ist es eben nicht. Ja. Also die sind eben nicht auf der Blockchain gespeichert, die Bilder, sondern die sind auf so einem, dezentralen Server gespeichert.
Aber würdest du dann bei solchen Nutzervereinbarungen, Lizenzbedingungen, die jetzt nicht nach deutschem Recht unterliegen, dann eher so ein bisschen vorsichtig sein? Oder würdest du sagen, das ist eigentlich in dem Sinne jetzt nicht, nicht weiter gefährlich oder riskant für den Erwerber dieses NFTs, weil für den im Zweifel dann auch noch die deutschen verbraucherrechtlichen Vorschriften gelten?
Naja, also riskant ist das natürlich, ja, alles so in gewissem Maße, ja. Man muss sich da halt anschauen, was man kauft, ja. Also man muss sich halt wirklich die Terms and Conditions durchlesen und wissen, was man tut. Und klar, also man muss am Ende halt immer seine Rechte im Zweifel durchsetzen, wenn sie irgendwie verletzt wurden oder wenn man denkt, dass sie verletzt wurden. Und das ist natürlich immer mit Risiken behaftet, ja. Gerade wenn der Anbieter in einem anderen Land sitzt oder in den USA sitzt, ja, es ist klar immer noch mal riskanter, als wenn es jetzt ein deutscher Anbieter ist, klar. Aber dessen muss man sich schon bewusst sein, ja, auf jeden Fall. Aber also ich glaube, also wenn man in dem Bereich unterwegs ist, da ist man sich, glaube ich, bewusst, dass das sowieso alles mit Risiken behaftet ist. Und aber trotzdem sollte man natürlich, also immer, ja, gesunden Menschenverstand irgendwie benutzen, halt sich ordentlich anschauen, Hype hin oder her, was man da sein Geld ausgibt und halt sich durchlesen, was es eigentlich geht. Also ich meine, so allgemeine Regel im Leben, ja. Hat jetzt nichts mit dem Kryptobereich zu tun, aber ich glaube, hier gilt es nochmal besonders, weil da einfach viel FOMO dabei ist und viel Aufregung und alles muss immer schnell gehen und so und es ist viel Geld im Spiel und da schaltet doch bei dem einen oder anderen ab und zu mal der Verstand aus.
Ja, es ist auch teilweise so ein bisschen erschreckend, wenn man irgendwie das Gefühl hat, dass man, also wenn man schon mal diesen Schritt getan hat, also Euro in Kryptowährung umzuwandeln und dann mal zu schauen, so was man sich davon eigentlich kaufen kann, bei solchen Plattformen wie OpenSea und dann das Gefühl hat irgendwie, naja, ich müsste eigentlich noch ein bisschen mehr drauflegen, weil sonst, kann ich mir da nichts besonders Schönes kaufen. So. Also das ist schon erstaunlich. Ja, du hast mir erzählt, dass du in zwei DAOs bist. Ich hatte es ganz am Anfang erwähnt. Jetzt kennen die wenigsten eine DAO, ich eingeschlossen. Also ich habe das nur so am Rande mitbekommen, aber kann eigentlich auch nicht mit dem Begriff allzu viel anfangen. Von daher wäre es ganz cool, wenn du mal erzählen könntest, in welchen DAOs du bist und wie man sich so eine DAO vorstellen muss.
Mhm. Ja, klar. Also DAO erstmal vielleicht den Begriff erklärt, also steht für dezentrale autonome Organisation. Das klingt erstmal furchtbar technisch. Das ist im Grunde, kann man sich vorstellen, es ist halt, man sagt es häufig so, es ist eine Community mit einem gemeinsamen Bankkonto. Also das eine Community, die irgendwie ein übergreifendes gemeinsames Ziel hat oder ein Projekt und mit Geld eben versucht, dieses Projekt umzusetzen. Und zwar dezentral, das heißt eben nicht hierarchisch organisiert, sondern tatsächlich eher horizontal von der Struktur her organisiert. Und autonom bedeutet eben, dass dass ganz viel über Abstimmungen oder sogenannte Votings stattfindet auf der Blockchain. Das heißt, man muss sich auch gar nicht irgendwie untereinander abstimmen, so jetzt persönlich, sondern es werden eben dann bestimmte Vorschläge zur Abstimmung gestellt und da wird dann gevotet und das Ergebnis ist dann auf der Blockchain hinterlegt. Und in der Idealvorstellung ist es dann so, dass es einen Smart Contract gibt, der dann diese Beschlüsse direkt auch ausführt. Also es ist so ein bisschen diese Code is Law Philosophie, die dahinter steht, dass man Dinge eben mit Hilfe der Technologie ausführen kann. Und das Ganze ist natürlich eine Organisation, das O, weil man sich eben mit einem gewissen Ziel zusammengeschlossen hat. So, das mal vielleicht so ganz kurz erklärt. Und dann stellt sich die Frage, okay, wie passt das eigentlich in unser Rechtssystem oder wie gehen wir eigentlich damit um? Und also ich bin in zwei DAOs tatsächlich Mitglied, einmal in der Twyer DAO und einmal in der Women DAO. Und bei beiden hat sich eben die Frage gestellt, okay, wie macht man das, wie setzt man das rechtlich auf? Weil also der Jurist denkt sich natürlich als erstes, okay, wenn man sich irgendwie zusammenschließt und nicht viel regelt, dann ist man im Zweifel halt eine GbR, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts und alle haften. Und es ist eigentlich nicht ein Szenario, was man so empfehlen würde als Anwalt. Und es ist halt nun mal so, dass wir keine DAO haben, die irgendwie im BGB geregelt ist oder auch in sonst keinem Gesetz. Und dementsprechend muss man sich halt, wenn man in Deutschland bleiben will, mit seiner DAO auch für eine Rechtsform entscheiden und versuchen, das irgendwie in die bestehende gesellschaftsrechtliche Möglichkeiten irgendwie einzupassen. Und da bin ich gerade insbesondere bei der Women DAO. Das ist eine Initiative, die von Diana Eder ins Leben gerufen wurde, die sich zum Ziel gesetzt hat, eben das Web 3 ein bisschen vielfältiger, bunter und inklusiver zu gestalten. Und die sind eher so historisch eben sehr männerdominierte Tech-Bereich. Eben den mal ein bisschen aufzumischen und einfach auch mehr Frauen in den Bereich reinzuholen. Und aber auch da stellt sich dann die Frage, wie macht man das tatsächlich dann, um das sich zu institutionalisieren? Und die andere DAO, in der ich Mitglied bin, ist die Twyer DAO. Die hat ein ganz anderes Ziel und ein ganz anderes Projekt. Das kann man sich eher vorstellen als so ein Talentpool, wo sich verschiedene Leute, inklusive mir, zusammengetan haben. Also es sind Strategie- und Marketing-Leute, das sind Softwareentwickler, alle möglichen Hintergründe und die eben gemeinsam dann Projekte, Web3-Projekte umsetzen für Unternehmen, Startups und so weiter. Und also daran sieht man schon, DAO kann alles Mögliche sein und das finde ich halt ganz spannend. Und da stellen sich zum einen sehr viele rechtliche Fragen, aber da stellen sich eben auch sehr viele Fragen, so zum Beispiel Governance, ja, das ist ja auch was viele Juristen kennen, Abstimmungsprozesse organisieren, Gremien organisieren oder eben keine Gremien haben. Und also das ist so eines der großen Themen, die ich gerade mit der Women DAO durch exerziere sozusagen, wo ich sehr viel berate, ist, wie man dieses ganze Konstrukt eben zum einen in die bestehende Rechtsordnung irgendwie einpasst und zum anderen aber so gestaltet, dass man trotzdem auch diesen dezentralen und autonomen Gedanken irgendwie trotzdem leben kann unter einer vernünftigen Governance.
Ja, und gibt's dazu denn schon irgendwelche Meinungen? Also ob man das irgendwie als GmbH organisieren muss, oder weil irgendwie muss man sich ja auf eine Gesellschaftsform bestenfalls einigen. Also, mhm. Also spätestens dann, wenn sich die Mitglieder von so einer DAO nicht mehr so gut verstehen, dann wird es auf jeden Fall relevant und das Finanzamt freut sich wahrscheinlich auch, wenn man sich irgendwie einigen kann, was man eigentlich repräsentieren möchte. Aber gibt es dazu irgendwelche Vorschläge oder Hat sich schon mal irgendeiner dazu geäußert, vielleicht auch ein Gericht oder so? Also gibt es da schon irgendeine Einordnung?
Also, naja, also so richtig, also einordnen kann man es halt nicht wirklich. Also wenn man eine GmbH gründet, dann ist man halt schon mal nicht mal dezentral, dann ist man halt zentral im Handelsregister eingetragen. Also damit hat man schon mal keine so richtig echte DAO, ehrlicherweise mehr. Es gibt in Deutschland keine Rechtsform, die dem irgendwie hundertprozentig gerecht wird. Und es gibt aber andere Länder, die entweder diese spezielle Rechtsform schon als solche geregelt haben oder die zumindest irgendwie, zum Beispiel wie den Schweizer Verein in der Schweiz, so eine Struktur haben, die sich dem eben so sehr, sehr gut annähert, dass man das irgendwie ein bisschen besser abbilden kann. Aber ja, tatsächlich, also ich meine, am Ende ist immer alles schön, solange sich alle gut verstehen und solange man keine Steuern bezahlen muss, aber zumindest das Finanzamt wird sich irgendwann mal fragen, so wo habt ihr euren Sitz und wo macht ihr euren Umsatz und so weiter, ja, diese ganzen steuerrechtlichen Fragen, wird das Finanzamt dann stellen. Und wenn man halt sagt, so ja, der eine sitzt in Polen, der andere sitzt irgendwo in Thailand und ja, ein paar sind schon auch in Deutschland, aber der Rest, wissen wir eigentlich gar nicht so genau, wo die alle sind, ja. Das ist natürlich
ob das alles reale Menschen sind.
Und ob das alles ein Bot sind oder reale Menschen, weiß auch niemand. Also genau, insofern ist das in Deutschland ein bisschen schwierig umzusetzen momentan. Ja, aber es gibt meines Wissens schon so ein paar, glaube ich, erste Einschätzungen, wie man damit umgeht, so steuerrechtlich. Aber da bin ich nicht die beste Ansprechpartnerin. Aber also ich habe jetzt auch noch nicht irgendwie mitbekommen, dass man dass da irgendwie Überlegungen gibt, da eine Gesellschaftsform oder so eine neue zu schaffen, wie man es damals ja für die UG gemacht hat, ja, nach Vorbild der Limited. Also das habe ich jetzt noch nicht mitbekommen. Ja, wäre aber vielleicht ganz interessant.
Das Recht orientiert sich ja immer so ein bisschen an den aktuellen Gegebenheiten oder das, was sich irgendwie so etabliert. Von daher, wenn sich so eine DAO irgendwie als die Organisationsform der Zukunft herausstellen sollte, dann wird sich wahrscheinlich auch der Gesetzgeber die Frage stellen, ob man das sich mal irgendwie in eine rechtliche Form gießen sollte.
Ja, glaube ich auch.
Wenn du dir jetzt mal so das neue Jahr anschaust, wie würdest du einschätzen, wird sich jetzt das Web3 weiterentwickeln? Also hast du da schon irgendwie eine Vorstellung von oder beziehungsweise gibt es da schon irgendjemanden, der dich inspiriert hat, was das neue Jahr in der Hinsicht bringen kann?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist auch keine Überraschung und auch kein Geheimnis. Also ich meine, der erste Riesenhype, der hat sich ja momentan einfach gelegt so ein bisschen, liegt sicherlich auch am allgemeinen Wirtschaftsklima und den aktuellen Kursen an allen Börsen, Kryptobörsen und so weiter. Aber ich bin eigentlich natürlich auch von Berufswegen optimistisch, dass das alles sich gut entwickelt. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass die Technologie der Blockchain hat einfach so viele Möglichkeiten und die wird auf jeden Fall bleiben. Und was ich auf jeden Fall beobachte, ist, dass es jetzt sicherlich nicht mehr so viel kleine Projekte gibt, die halt irgendwo Investorengeld herbekommen, sondern dass es jetzt tatsächlich große, auch ernstzunehmende Projekte gibt von großen Unternehmen. Also Adidas hat man gesehen, jetzt Porsche, gut, bei Porsche ist jetzt nicht so toll gelaufen, aber es gibt ja viele, viele große Unternehmen, auch in der Musikbranche, Labels und große Publisher, die jetzt plötzlich irgendwie einen Head of Web3 Strategy Officer oder Metaverse Officer oder so einstellen. Und also daran sieht man ja eigentlich schon, dass die sich schon darauf einstellen, dass das irgendwie die Zukunft wird. Also es wird auf jeden Fall, ist glaube ich auch jedem klar, dass es nicht komplett das Internet ersetzen wird und es wird jetzt nicht, das Web2 wird nicht in Web3 übergehen, dann gibt es nichts anderes mehr. Also das sehe ich überhaupt gar nicht. Aber das ist glaube ich auch klar. Aber ich glaube, dass dieser Community-Gedanke und dieser Collaboration-Gedanke und so weiter, der dem Web3 eher so eigen ist, dass der auf jeden Fall weiter trägt. Und ich glaube schon auch, dass sich jede Web2-Brand irgendwie überlegen muss, wie sie im Web3 auftreten wird als Brand. Und man sieht ja wiederum auch von der anderen Seite, dass die Regulierung ja sehr viel stärker wird oder sehr viel, also die verschiedenen Regierungen überall auf der Welt und auch die EU werden ja sehr viel aktiver, was die Gesetzgebung angeht. Und ich glaube, das würden die natürlich nicht machen, wenn das alles irgendwie uninteressanter Quatsch wäre. Ja? Also das ist ja auch irgendwo ein gutes Zeichen, wenn man als Industrie reguliert wird, dass man ernst genommen wird. Ja.
Dann wollen wir mal mit diesem Zukunftsoptimismus die Folge beenden. Ja, dann danke ich dir für deine guten Antworten und für den Einblick in diese verschiedenen Themen, die man sich überlegen sollte, beziehungsweise die man im Blick haben sollte, wenn man im Web 3 durchstarten möchte. Und von daher vielen Dank, dass du hier gewesen bist und mir Rede und Antwort gestanden hast.
Danke, dass ich da sein durfte.
Sehr gerne. Ja, wenn auch dir, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, die Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du mir das über ein Feedback zurückspielst, wenn du den Podcast in deinem Freundeskreis und Bekanntenkreis teilst und auch weiterhin die kommenden Folgen hörst. Und wenn du jetzt eine spezielle Frage hast zum Web 3, dann ist Nike hier deine richtige Ansprechpartnerin und mich findest du natürlich auch bei LinkedIn. Mich kannst du natürlich auch gerne anschreiben und deine Fragen stellen.